Herzlich willkommen hier bei uns in der Sendung.
Danke für die Einladung. Ich grüße die Hörer von Radio Frei.
Wie wird man eigentlich Carillonneur? Welch schwieriges Wort.
Carillonneur kann man sich ausbilden lassen in Deutschland an einer Musikschule in Magdeburg. Und ansonsten ist man in Deutschland tatsächlich auf Selbststudium angewiesen, weil es weiter keine Bildungseinrichtung gibt, die einen Instrumentallehrgang für das Carillon, also für das Turmglockenspiel, anbietet. Oder man geht ins Ausland, zum Beispiel nach Mechelen in die Königliche Glockenspielschule oder in die Niederlande, nach Amersfoort in das Carillon-Institut. Man kann sich in Frankreich in Douai ausbilden lassen oder in Dänemark in Lygum-Kloster. Diese Bildungseinrichtungen bieten auch einen Diplomlehrgang an, sodass man nach Abschluss seiner Studien dann tatsächlich ein Konzertdiplom in der Hand hat, vergleichbar mit einem Konzertpianisten oder mit einem Konzertorganisten.
Was ist eigentlich der Unterschied von dem normalen Glockenspiel hin zum Carillon?
Ein Glockenspiel ist generell ein Instrument, was die Töne mithilfe von Glocken erzeugt. Glockenspiele werden in der Regel mechanisch wiedergegeben und der Tonumfang von Glockenspielen kann bei 6 Glocken, 8 Glocken anfangen und nach oben gibt es keine Begrenzung. Um ein Carillon zu sein, müssen es allerdings mindestens 2 komplette Oktaven sein, mit allen Halbtönen, die dazugehören. Und es muss eine Handspieleinrichtung vorhanden sein, ein sogenanntes Stockenklavier. Dann ist es ein Carillon.
War jetzt Ihr Kindheitstraum, einmal Carillon spielen zu wollen oder zu dürfen? Oder wie sind Sie dazu gekommen?
Kindheitstraum war es auf keinen Fall, weil als Kind wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Und auch als 1979 das Carillon im Bartholomäusturm feierlich in Betrieb genommen wurde, habe ich davon nichts mitbekommen. Ich bin tatsächlich erst 2007 mit diesem Instrument in Berührung gekommen, weil ich damals einen Film über Erfurt gemacht habe und ich wusste, dass es dieses Carillon gibt, wusste aber nicht, wo geht es da rein in den Turm, wer hat den Schlüssel, wie funktioniert das Ding. Das hat sich alles meiner Kenntnis entzogen und da habe ich die Dreharbeiten für diesen Film genutzt, um mich mit diesem Instrument mal näher zu beschäftigen. Der damalige Carillonneur Franz Ludwig hat mich dann im Laufe des Nachmittags darauf hingewiesen, dass er einen Nachfolger sucht. Und da ich zu dieser Zeit schon Klavierunterricht hatte, habe ich gedacht, naja gut, die Anordnung der Tasten ist so wie beim Klavier. Das kannst du doch bestimmt auch. Und da habe ich das ausprobiert. Und 3 Jahre später habe ich dann das erste Konzert gegeben. Und das war eine sehr lustige Geschichte, ja. So bin ich zum Carillon-Spiel gekommen.
Und Sie haben es gerade erwähnt, mir ging es genauso, wie es mir in Kindertagen auch gegangen ist. Ich stand vor dem Bartholomäusturm und habe damals schon zu späten DDR-Zeiten dem Glocken- oder dem Carillon-Spiel gelauscht und habe überlegt, wie kommt denn eigentlich der Spieler dort hoch? Man hat dort oben nur diesen kleinen Austritt, wo ab und zu auch mal ein paar Turmbläser draufstehen. Mhm. Ich habe an dem Turm keinen Eingang gesehen, nichts. Ne? So, können Sie uns eigentlich zur Geschichte des Bartholomäusturms dort was erzählen oder haben Sie sich näher damit befasst in den letzten Jahren?
Ja, natürlich. Der Turm ist 1412 begonnen worden als Ersatzbau für die daneben befindliche Bartholomäuskirche. Und 56 Jahre später war der Turm fertig. Der Bartholomäusturm ist seiner Kirche verlustig gegangen. Sie ist durch ein Feuer zerstört worden, war aber vorher schon baufällig. Und Anfang des 18. Jahrhunderts ist dann das Gelände der Kirche eingeebnet worden und es sind Pfarrhäuser darauf errichtet worden. Und der Kirchturm stand plötzlich alleine. Und da in diesem Turm auch 4 große Glocken drin hingen, hat die Barfüßergemeinde dann Ende des 16. Jahrhunderts gesagt, das ist eine schöne Idee, hier haben wir 4 große Glocken und die läuten wir ab sofort für den Gottesdienst in der Barfüßerkirche. Und das Ganze hat bis 1942 stattgefunden. Dann mussten alle Glocken abgeliefert werden an die Reichsmetallstelle als Materialreserve für die Rüstungsindustrie.
Und der Turm hatte auch viele Jahre keine Spitze.
Das ist korrekt. Und zwar ist die Spitze in den letzten Kriegstagen des Zweiten Weltkriegs zerstört worden durch einen Artillerietreffer. Und es ist nach dem Krieg nicht gelungen, da irgendwie eine Turmspitze wieder drauf zu kriegen. Das ist erst 1992 passiert. Zum 1250. Jubiläum der Stadt Erfurt wurde Geld gesammelt und eine neue Turmhaube wiederhergestellt. Und die ist dann tatsächlich da oben drauf.
Und das Glockenspiel war aber vorher schon drin.
Das Glockenspiel ist 1979 da eingebaut worden. Das war eine große Aktion mit dem damals größten Kran in der DDR, der verfügbar war, wurden diese knapp 22 Tonnen hineingehoben in den Turm, der damals nur ein Flachdach hatte. Hm. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum der Bartholomäusturm ausgewählt wurde, weil es nicht so sehr viele Vorarbeiten.
Dass man von oben vom Prinzip das ganze Gestell
das mit ganze ist den Glocken von oben in den Turm hineingekommen, ja.
Und sind denn die Glocken nun aus, stell mir vor, aus Keramik, Porzellan oder ist das Guss? Ich habe sie noch nie vor mir gesehen.
Es sind Bronzeglocken.
Bronzeglocken, okay.
Also so wie man das von Kirchenläuteglocken her kennt, ein Gemisch aus Kupfer und Zinn in veränderlichen Anteilen. Ja, es ist Glockenbronze. Es hält sich hartnäckig ein Gerücht in Erfurt, dass da 6 Porzellanglocken dazwischen wären.
Das habe ich mal gehört.
Ja. Aber dieses Gerücht möchte ich heute einfach
mal sie sind
aus
vor Ort.
Der Welt schaffen. Genau. Es sind alles Bronzeglocken und zwar 60 Stück.
60 Stück hängen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, in der obersten Etage vom Turm. Ist das richtig?
Richtig.
Und naja, und wo steht dann der Spieltisch?
Der Spieltisch des Karions steht direkt unterhalb der Glocken.
Also im Geschoss darunter, oder?
Nein, auf derselben Ebene. Der Spieltisch ist Bestandteil des Glockenstuhls. Und das müssen Sie sich vorstellen wie ein Gestell mit 4 Ständern und etlichen Zwischenböden oder zwischen Traversen. Und da an diesen Traversen hängen die 60 Glocken in etwa 4 Ebenen. Und unterhalb der Glocken ist die Spielkabine und innerhalb der Spielkabine steht der Spieltisch.
Also um das richtig zu verstehen, Sie sitzen also praktisch direkt unter den Glocken?
Ich sitze direkt unter den Glocken.
In der Kabine?
Es geht in erster Linie um den Schallschutz, dass der Spieler vor den Lärmeinwirkungen geschützt ist. Immerhin bei letzten Messungen habe ich 113 Dezibel gemessen.
Und die größte Glocke ist wie groß und die kleinste Glocke ist wie groß und schwer?
Die größte Glocke hat einen Durchmesser von 2,51 Meter und wiegt 2.393 Kilogramm. Die größte Glocke hat den Schlagton C1. Dann gibt es 5 Oktaven da oben drüber, über dem C1, das C6. Das ist der höchste Ton, es ist aber nicht die kleinste Glocke und auch nicht die leichteste. Die leichtesten Glocken wiegen 10 Kilogramm, das sind 2 Stück, und die Glocke mit dem höchsten Ton, die wiegt wiederum 20 Kilogramm.
Hm, mein lieber Mann, viele Glocken, sehr unterschiedliche Gewichte, und wie groß muss ich mir jetzt den Spieltisch vorstellen?
Der Spieltisch ist etwa 1,80 Meter breit. Und auf diesen 1,80 Meter sind 60 Holztasten verteilt. Jede Holztaste ist mit einer anderen Glocke über einen Draht verbunden. Und wenn ich die Taste, die auch Stocken genannt wird, runterdrücke, dann bewege ich über diesen Draht einen Winkelhebel. Am anderen Schenkel des Winkelhebels geht ein Draht zum Klöppel der Glocke. Das heißt, wenn ich die Taste runterdrücke, den Stocken, bewege ich den Klöppel an die Glocke. Es ist beim Karion oder bei Glockenspielen generell so, dass die Glocken starr im Glockenstuhl montiert sind. Sie selber bewegen sich nicht wie eine Läuteglocke, sondern sie bewegen sich tatsächlich nur als Schwingungskörper, um den Ton von sich zu geben.
Es wird nur der Klöppel vom
Musik bewegt. Es wird tatsächlich nur der Klöppel bewegt.
So, diesen Spieltisch, müssen Sie den nur mit den Händen bearbeiten oder auch mit den Füßen?
Ich habe ein Pedal, was ich mit den Füßen bedienen kann, und ein Manual, was ich mit den Händen bediene. Es ist, wenn man sich eine Orgel vorstellt, da gibt es auch ein Pedal und wenigstens ein Manual, was eben, wie der Name schon sagt, mit den Füßen oder mit den Händen bedient wird.
Mhm. Ja, und welche Glocke oder was bedienen Sie mit den Füßen, also mit dem Manual da unten?
Im Pedal habe ich einen Tonbereich von dem C1, also von der tiefsten Glocke bis F3. Das ist außergewöhnlich viel für ein Karion, und alle anderen Töne, alle anderen 60, sind ebenfalls im Manual vorhanden. Das heißt, ich kann alle 60 Glocken mit der Hand anschlagen Und die tiefsten vom C1 bis zum F3 kann ich auch mit den Füßen bedienen.
Also pauschal gesagt haben Sie per Hand 60 und unten ungefähr 20 bis 30.
23, um genau zu sein. Ja.
Und wenn man jetzt mal die oberen Tasten nehmen, wie heftig müssen Sie da draufhauen, damit die Glocken unten oben einen Ton von sich geben?
Möglichst mit Gefühl und relativ wenig Kraft. Weil wenn ich viel Kraft anwende, wird der Ton lauter. Und man will ja im Leben nicht nur laut spielen. Man soll ja auch mal leise Töne anschlagen. Meine Gäste, die sich das Instrument anschauen, die sind regelmäßig überrascht, wie wenig Kraft man eigentlich braucht, um den Klöppel an die Glocke zu bewegen. Aber es ist trotzdem körperlich anstrengend, dadurch, dass sehr viel Bewegung im Spiel ist. Die Kraft ist nicht entscheidend, die Technik macht's.
Also ist es eigentlich auch so, wie wir das vom Klavier oder auch von der Orgel kennen, dass man, wenn man einen leiseren Ton haben möchte, sanft drückt und wenn man richtig Bums dahinter haben will, haut man drauf.
Jawohl, so ist es.
Und die Anordnung, wenn ich fragen darf, wie der Tasten oder der Holzklöppel, nicht Klöppel, wie nennen wir
Stocken.
Stocken, wir haben es gesagt, ist die identisch wie beim Klavier oder ist es Carillon spezifisch anders?
Es ist, die Anordnung folgt tatsächlich der Klaviertastatur, wobei die Tasten eines Carillons wesentlich weiter auseinander sind und auch die Stocken größer ausgeformt sind, damit sie mit den Fäusten bedient werden können.
Ja. Eine technische Frage habe ich jetzt nochmal. Der Spieltisch mit seinen Tasten steht ja nicht direkt unter jeder Glocke. Ne? Also der Draht muss ja irgendwie auch zur Glocke hinkommen. Gibt es da eigentlich noch irgendwelche Umlenkrollen oder sowas, damit das auch wirklich gewährleistet ist, dass der Klöppel dann anschlägt?
Vom Stocken geht ein senkrechter Draht nach oben in eine Traverse. Dort sind die Winkelhebel angeordnet und die sind ausgerichtet auf die jeweilige Glocke. Das heißt, der Draht, der dann vom anderen Schenkel des Winkelhebels zum Klöppel geht, hat dann schon eine andere Richtung und es sind insgesamt drei Ebenen, wo diese Winkelhebel angebracht sind, damit alle Glocken mit dem Draht erreicht werden können.
Ja, wie umfangreich ist eigentlich das Musikwerk für ein Carillon?
Ich sag mal, Originalkompositionen gibt es mindestens genauso viele wie für alle anderen Orchesterinstrumente. Vor allem aus der Anfangszeit des Carillons, so im 16., 17. Jahrhundert, sind viele Werke überliefert. 18., 19. Jahrhundert gab es da mal eine Renaissance. Da wurde auch sehr viel komponiert für das Instrument selber. Und auch in unserer heutigen Zeit gibt es viele Komponisten, die sich dieses Instrumentes angenommen haben.
Und wann kam das Carillon überhaupt in der Geschichte auf?
Anfang des 16. Jahrhunderts, da waren die Glockengießer schon handwerklich so fit, dass sie tonal aufeinander abgestimmte Glocken gießen konnten. Und die Leutemänner, vor allem in Flandern, also der Bereich Niederlande, Nordfrankreich, Belgien, wenn das der heutige Begriff ist, die haben sehr oft sehr viele Glocken auf ihren Türmen gehabt und hatten irgendwann die Idee, eine kleine Melodie drauf zu spielen. Und weil sie sich anfangs sehr viel bewegen mussten auf dem Läuteboden, um die Seile einzeln zu greifen, kamen sie auf die Idee, die Läuteseile in einer Vorrichtung zusammenzufassen, haben an einem Ende den Klöppel befestigt vom Seil und am anderen Ende des Seiles haben sie einen langen Stock befestigt. Und jetzt haben sie den Stock in einer Art Tisch montiert und dann brauchten sie bloß noch runterdrücken und konnten den Klöppel an die Glocke hauen. Und das war die Geburtsstunde des Carillons.
Das Erfurter Carillon im Bartholomäusturm, also im Bereich vom Anger, ist nicht das einzigste in Thüringen und auch nicht das einzigste in der Welt. Wo gibt es denn hier in Thüringen noch weitere Carillons und wo in Deutschland bzw. in den ganz pauschalen in Nachbarstaaten?
In Thüringen gibt es noch in Geisa ein Carillon, es gibt eins in Saalfeld und es gibt eins in Gera. Und deutschlandweit sind aktuell 49 Carillons installiert. Das 50. und das 51. sind in Arbeit. Eine viel größere Ansammlung an Karyons gibt es im Geburtsbereich des Instrumentes. In den Niederlanden sind es allein 180, in Belgien sind es 160 etwa, in Frankreich sind es auch so knapp an die 50 und auch in Übersee, also in USA, Kanada gibt es Instrumente und Australien, Neuseeland und Südkorea. Und in Südkorea steht unter anderem das weltgrößte Karyon mit 77 Glocken. Und wir in Deutschland haben das größte Europas in Halle im Roten Turm mit 76 Glocken. Und ja, das ist natürlich eine erkleckliche Anzahl an Glocken, die man da läuten kann.
Und die müssen natürlich von niemandem gespielt werden, von den Karillonneuren. Die Berufszunft in Deutschland, kann man beziffern, wie viele Personen das Instrument, wenn wir es mal so nennen, noch spielen können?
Wenn ich jetzt niemanden vergessen habe, können es etwa 60 Leute spielen. Aber weltweit gibt es keine Nachwuchssorgen. Vor allem in USA. Die Universitäten bieten auch immer einen musikalischen Bereich an und da gibt es sehr viel Nachwuchs. In Deutschland gibt es auch Nachwuchs, aber bei weitem nicht so viel, wie wir uns wünschen würden.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn Seidel für die Ausführung zum Thema Karillon und vor allen Dingen zum Bartholomäusturm. Vielen Dank.
Ich danke.